Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich freue mich, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Christine von Arnim. Bis 10 geht es um das Altwerden hier, um das Altsein, um 100-Jährige. Wie kann dieses Alter eigentlich erreicht werden? Und wie fühlt es sich an, so alt zu werden? Christine von Arnim weiß das natürlich nicht aus eigenem Erleben. Sie ist erst ungefähr die Hälfte alt, aber sie leitet den Lehrstuhl und die Abteilung für Geriatrie in Göttingen. Schönen guten Morgen, Frau von Arnim.
Guten Morgen.
Wenn heutzutage vom Altsein gesprochen wird, dann meist im Zusammenhang mit Pflege, Pflegenotstand, Demenz, Alzheimer oder Altersarmut. Was denken Sie als erstes, wenn ich frage so Altsein? Was fällt Ihnen ein?
Oh, man hat plötzlich auch Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, die einem Leben lang Spaß gemacht haben. Ja, aber es ist natürlich einmal mit Erfahrungswissen verbunden. Mit Dingen, die man weitergeben kann an andere. Das
also
sind auch die schönen Seiten des Alters.
Ich sage gerade positive Gedanken. Also wenn man sie fragt, dann sind es positive Gedanken. Wie finden Sie denn das Zitat der amerikanischen Schauspielerin Mae West, mit dem Sie wahrscheinlich immer wieder konfrontiert werden, alt werden ist nichts für Feiglinge?
Ja, ist schon was dran, finde ich immer. Also es ist schon so, dass es harte Arbeit ist oft, wenn wir das so sehen. Auch eben gesund alt zu werden und zufrieden alt zu werden, ist nicht immer ganz einfach.
In einer Gesellschaft, die immer älter wird, ist ein medizinisches Fach, das sich mit diesem Älterwerden beschäftigt, natürlich total logisch. Christine von Arnim leitet den Lehrstuhl für Geriatrie, also Altersmedizin an der Uni Göttingen. Was will die Altersmedizin, Frau von Arnim, eigentlich erreichen? Will sie das Alter aufhalten, das Alter erträglich machen oder vielleicht sogar gut machen? Was würden Sie sagen?
Unser Anspruch ist durchaus, alles drei irgendwie anzugehen. Wir haben hauptsächlich zu tun eben mit Menschen, die im Alter erkranken und bei denen eben dann auch sozusagen durch das Alter viele Erkrankungen zusammenkommen. Und das ist dann eine Herausforderung, dann da auch solche komplexen Krankheitsbilder mit zu begleiten.
Also was verstehen Sie unter gutem Altern?
Gutem, ja, das ist eigentlich, boah, gute, sehr gute Frage.
Dann können wir die nächste Stunde jetzt mit verbringen.
Ja, genau. Im Endeffekt ist Zufriedenheit mit dem, wie man altert, am wichtigsten.
Sie sind Neurologin. Ihre Forschungsgruppe in Göttingen heißt Heart and Brain Center, also Herz und Hirn. Ist das so, weil diese Alterserkrankungen, von denen Sie jetzt auch gerade gesprochen haben, meist das Herz oder das Hirn betreffen?
Ja, ganz häufig und eben vor allem dann auch zusammen. Man erkennt zunehmend, dass eben Hirnerkrankungen und Herzerkrankungen ganz eng miteinander zusammenhängen. Die Risikofaktoren sind ähnlich, aber auch oder die Mechanismen sind ähnlich, aber die sind bislang viel zu wenig verstanden.
Aber erklären Sie das mal, warum hängt das zusammen, wie meinen Sie das?
Also es gab jetzt eine ganz große, ganz aktuelle Studie, die eben dann Kernspinnenbilder untersucht hat von Herz und von Hirn und hat eben gesehen, dass es da Zusammenhänge gibt zwischen Veränderungen am Gehirn und am Herzen, wo man eben jetzt das auch verstehen muss. Man hat dann auch geschaut, es gibt bestimmte Gene, die damit zusammenhängen. Die eben einerseits Gene für Herzerkrankungen, andererseits Gene aber auch für Gehirnerkrankungen betreffen. Und dass diese beiden Organe wohl miteinander kommunizieren, eng miteinander zusammenhängen.
Ja. Und dann merkt man ja auch, also so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schwindel, Parkinson, Demenz, das sind ja so Erkrankungen des Alters. Ist das im Alter normal und muss das eigentlich akzeptiert werden?
Es ist immer so die Frage, eigentlich muss keine Krankheit im Alter akzeptiert werden, wobei es kommen durchaus bestimmte Veränderungen im Lauf des Lebens dazu, wo wir dann aber auch sagen, wie Bluthochdruck zum Beispiel, das sollte dann auch frühzeitig erkannt und behandelt werden, weil das eben wieder ein Risiko ist, gerade für Herz- und Hirnerkrankungen.
In meinem Fitnesscenter, da wird das Alter gemessen und zwar anhand der Muskelleistung ist es eigentlich in irgendeiner Form, also wie viel Kraft man hat. Ist das logisch?
Fürs körperliche Alter macht das durchaus Sinn. Es gibt da auch einen Fachbegriff dafür, wenn wir eben sehen, die Muskelkraft im Alter lässt nach. So ab 50 fängt es an, dass das dann auch deutlich weniger wird und man aktiv gegenarbeiten muss. Und wenn das dann eben so wird, dass es einen dann auch wirklich im Alltag beeinträchtigt, dann nennen wir das Sarkopenie.
Sarkopenie.
Ja.
Na, da muss man gegen anarbeiten, weiß ich. Wie alt kann so ein menschlicher Körper eigentlich werden?
Ja, bislang ist eben so die älteste Frau der Welt ist 121 Jahre alt geworden. Jeanne Calment wird immer wieder diskutiert, weil das doch nochmal ein deutlicher Abstand ist, eben mit 3 Jahren zu den nächsten alten, ältesten Menschen. Also 118 Jahre sind durchaus auch mehrere Menschen geworden. Das ist so die Spanne, die es im Moment gibt. Wenn man sich so die Literatur anschaut, auch Modellierungen, ist damit zu rechnen, dass das wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren vielleicht auch nochmal übertroffen wird.
Dass wir älter als 120 werden können. Aber der Durchschnitt, wo liegt der Durchschnitt jetzt, also in Deutschland?
Mittlere Lebenserwartung ist so um die 80 Jahre.
Mhm. Die größte Sorge haben die meisten ja und fragen sich deswegen, ob sie in solche Altersbereiche überhaupt vorstoßen wollen, vor Alzheimer-Demenz. Was weiß die Forschung eigentlich darüber, weil Sie ja auch jetzt gerade Hirn erwähnt haben?
Ja, das ist ja auch einer meiner zentralen Forschungsschwerpunkte, genau. Die Alzheimer-Demenz. Wir wissen immer noch nicht genug darüber, aber wir verstehen immer besser, was passiert. Wir sehen, dass es bei der Alzheimer-Demenz zu 2 verschiedenen Ablagerungen im Gehirn kommt. 2 verschiedene Eiweiße, die verklumpen und dann damit verbunden sind, dass es eben zu schlechterer Gedächtnisleistung kommt.
Diese sogenannte Plaque.
Genau, Amyloid-Plaques und die sogenannten Neurofibrillen aus dem Tau-Protein.
Aus dem Tau-Protein.
Tau und Amyloid, das sind so die beiden Eiweiße, die sich dann da ablagern. Man weiß aber jetzt auch zunehmend, das sind nicht nur allein die beiden Eiweiße. Man sieht auch, dass bestimmte entzündliche Veränderungen, inflammatorische Reaktionen dazu beitragen, dass die Nervenzellen und die Synapsen nicht mehr so gut funktionieren. Also die Synapsen sind die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und auch da weiß man eben, wenn diese Verbindungen im Laufe des Lebens stärker werden und richtig gut ausgebaut sind, das ist ein schützender, ein protektiver Faktor.
Wenn die ausgebaut sind, wie Demenz getestet wird und eventuell vorgebeugt werden kann, dazu kommen wir auch später noch. Was würden Sie eigentlich sagen, so beim allgemeinen Altwerden, ab wann spricht man oder spricht die Forschung, sage ich jetzt mal, vom Altsein?
Ach, das ist wieder wird immer wieder diskutiert und verschiebt sich.
Philosophisch vielleicht, oder?
Ja, auch medizinisch-biologisch. Das verschiebt sich zunehmend nach oben. Also noch vor 20, 30 Jahren hat man gesagt, so ab 60, 65 ist es eindeutig ein alter Mensch. Heutzutage ist so die Definition von der Europäischen Fachgesellschaft so ab 70 Jahren. Und wenn dann noch, also wird viel vom biologischen Alter gesprochen, hatten Sie ja auch schon erwähnt. Wenn dann eben noch zusätzliche Faktoren wie Erkrankungen dazukommen, dann vielleicht auch schon früher.
Mhm.
Und was ganz spannend ist, es ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Auch da in Europa gibt es Unterschiede. In Holland sind sie relativ lang jung und in anderen Ländern im Süden eher früher schon alt. Und
wann setzt das ein, dass man sich selber eigentlich immer für jünger hält, als man ist? Also dass man überrascht ist, wenn man dann den nächsten Geburtstag vorbereitet und denkt, ach du meine Güte, stimmt.
Das fängt schon relativ früh an grundsätzlich. Aber sozusagen,
also dass das nicht mehr so übereinstimmt.
Ja genau, aber dass es sozusagen immer weiter geht, die Spanne, dass es dann so ab 60, 70, da gibt es schöne Umfragen zu, sind es so 10 Jahre, die man sich im Schnitt jünger fühlt.
Wie jung sich die Menschen fühlen, um die es gleich gehen wird, das werden wir dann erfahren. Zusammen mit dem Fotografen Carsten Thomelen hat unser Gast Christine von Arnim nämlich das Buch Young at Heart herausgebracht. Da sind 100-Jährige und über 100-Jährige abgebildet. Bevor wir da reinschauen, gibt es erstmal den titelgebenden Song von Frank Sinatra.
Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart?
Young at heart. Frank Sinatra singt davon, dass es wichtiger ist, im Herzen jung zu bleiben, als reich zu sein. Young at Heart, sein Song aus dem Jahr 1953, also auch schon 70 Jahre alt. Dieser Song schon alleine 70 Jahre alt. Im vergangenen Jahr brachte mein Gast Christine von Arnim zusammen mit dem Fotografen Carsten Thomaelen ein Bildband mit dem Titel Young at Heart heraus. Also ein Bildband, in dem 100-Jährige abgebildet sind. Was bedeutet Ihnen der Song, Frau von Arnim?
Er beschreibt es einfach so schön, wie man zufrieden alt werden kann. Dieses, was einem wichtig ist im Leben, nochmal rausbringt. Und auch ja, durch die Gesamtstimmung in dem Song wird einem einfach die Schönheit des Alters nochmal vermittelt.
Die Schönheit des Alters war auch etwas, was Sie vermitteln wollten, oder? Mit diesen Fotografien. Ja. Erzählen Sie mal davon. Das ist ja entstanden, diese hochaltrigen Menschen zu porträtieren, weil Sie Ihren Lehrstuhl angenommen haben in Göttingen mitten in der Corona-Zeit.
Ja.
Und deswegen überhaupt kein Empfang gegeben werden konnte, nichts passieren konnte. Und dann kam diese Idee. Erzählen Sie mal davon.
Es war vor allem so, die Geriatrie war in der Klinik komplett neu und mir wurde immer gesagt, nein, Geriatrie haben wir nicht. Gibt's bei uns nicht. Und ich dachte, doch, ich bin doch da.
Ich muss es einfach mal
publik machen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das am besten machen können in Corona-Zeiten und haben eine Ausstellung konzipiert, die dann eben in der Eingangshalle das den ganzen Mitarbeitern näher bringen sollte. Und aus dem heraus haben wir dann eben die Ausstellung, hat uns der Verleger Gerhard Steidl in Göttingen gemacht und der meinte dann machen wir auch noch ein Buch dazu. Und so haben wir dann zusammen mit Carsten Thomaelen und Gerhard Steidl eben dieses Buch gemacht, damit es dann auch über die Klinik hinaus nochmal bekannt werden kann.
Carsten Thomaelen wird demnächst auch Gast bei uns sein und weil diese hochaltrigen Menschen fotografiert er schon sehr lange. Also das hat er jetzt nicht als Auftrag quasi für die Ausstellung gemacht. Und wir blicken da in Fotos oder in Gesichter, die eben oft sehr zufrieden aussehen, die lächeln, die lachen. Was sehen Sie auf den Fotos in diesem Buch?
Also es ist einmal sehr viel Schönheit. Ich finde, Carsten Thomaelen schafft es einfach immer, die Schönheit, die Ästhetik einzufangen und aber auch Geschichten dabei zu erzählen. Das war das, was uns so auch gerade beim Zusammenstellen des Buches wichtig war. Und deswegen ist es auch begleitet von den Geschichten, dass wir Geschichten darstellen, verschiedene Entwürfe. Von mir sind wissenschaftliche Texte dabei, wir haben Interviews dabei, dass so die Schönheit und Komplexität des Altwerdens
nochmal
zur Geltung kommen kann.
Wird auch so in unterschiedlichen Aspekten so aufgegliedert. Also es geht um Glück im Alter. Ist eigentlich die Menschen, die uns hier begegnen, heißt da glücklich gleich lebensverlängernd?
Muss nicht sein, aber man weiß eben, dass Lebenszufriedenheit, glücklicher Optimismus, das sind so Faktoren, die durchaus dazu beitragen, dass ich dann auch länger und auch gesünder leben kann. Also einerseits ist es so, dass ich, wenn ich viel Stress habe oder eine psychiatrische Erkrankung, eine Depression entwickle, negative Emotionen habe, dass das Risikofaktoren sind für gesundes Altern des Gehirns, aber auch des gesamten Körpers. Aber andersrum ist es so, dass positives Denken und Glück und Zufriedenheit noch mehr zusätzliche protektive Faktoren sind.
Also da zum besseren Altern oder zum gesünderen Altern. Also es ist eben nicht nur eine philosophische Frage. Ne? Hier sind abgebildet alte Leichtathletinnen zum Beispiel. Ich glaube, Hammerwerferinnen sind das. Ein Turner, habe ich gerade das Foto eines Turners, wirklich eine unglaublich schwere Übung am Barren. 74 ist der Turner alt, Schwimmer werden fotografiert. Eine bekannte Rollschuhsportlerin Hilde Lehmann ist porträtiert. Welche Rolle spielt Bewegung im Alter? Sport?
Sport ist enorm wichtig. Wir hatten es ja schon kurz angesprochen, dass so ab 50 die Muskelkraft abnimmt, physiologisch, und dass man dann aktiv gegenarbeiten muss. Und wenn man eben dann sportlich aktiv ist, es einem dann viel leichter fällt.
Und wenn Bewegung aber wehtut, wenn alles Mögliche dazukommt und man sich eigentlich nicht mehr richtig bewegen kann?
Ja, auch da ist sozusagen in dem Maß, in dem es geht, ist es immer hilfreich. Und auch wir kommen mit dem sich schonen immer wieder in so einen Teufelskreis rein, dann wird's, die nächste Bewegung wird noch schmerzhafter. Deswegen ist es immer wichtig, da aktiv gegenzuarbeiten.
sich schonen, da sagen Sie was, weil die Menschen, die hier abgebildet sind und die porträtiert sind, sind jetzt keine Menschen, die sich ihr Leben lang, also sind, die meisten sind 100 und älter, also es geht so mit Ende 80 geht's los und dann eben auch weit über 100. Das sind keine Menschen, die sich ihr Leben lang geschont haben, um sehr alt zu werden oder im Luxus gelebt haben. Wie hängt das zusammen? Also es sind Menschen, die viel erlebt haben, die durch ja zum Teil zwei Weltkriege gegangen sind, Menschen verloren haben.
Ja, es ist schon auch viel Disziplin, Selbstdisziplin dabei beim gesunden Altwerden und eben dieses Annehmen von Dingen. Es ist sicher auch so, dass ein guter sozioökonomischer Status hilfreich ist beim Altwerden, was aber nicht zwingend dazu damit verbunden ist, dass man ein Leben in Luxus lebt, sondern das sind eher die Zusammenhänge, dass es auch mit guter Bildung verbunden ist und man dann eben solche protektiven Lebensstilfaktoren einfacher auch umsetzen kann.
Wir haben auch Bilder über Partnerschaften, also gemeinsam alt werdende Paare. Und da habe ich das so jetzt in Texten entnommen, dass eigentlich eine Partnerschaft durchaus auch, wenn ich es jetzt mal sage, lebensverlängernd ist. Stimmt das?
Ja, wobei auch da gilt, für Männer ist es lebensverlängernder, wenn sie eine Frau haben, die sie begleitet, als für Frauen.
Ja, weil lustigerweise ist im Buch auch ein wunderbares Porträt der Italienerin Emma Morano, die ist mit 117 gestorben und die sagt dann so verschmitzt in dem Interview, dass also ihr Single-Dasein nach einer kurzen Ehe, das hätte ihr viel Ärger erspart.
Ja, genau.
Also von wegen hier, nur Partnerschaft verlängert das Leben.
Und es ist nicht immer nur die singuläre Partnerschaft, sondern es sind einfach die sozialen Kontakte und Netzwerke, die hilfreich sind. Man weiß, dass dann eben auch weniger Stress auftritt, wenn ich ein soziales Netzwerk habe und das wieder förderliche Faktoren sind.
Wir haben hier Kapitel drin über die sogenannten blauen Zonen. Das sind Gebiete auf der Welt, in denen die meisten über 100-Jährigen leben. Das ist auf Sizilien zum Beispiel, Sardinien, ne? Griechenland, Japan.
Genau, und Costa Rica.
Costa Rica. Gibt es ein Stichwort, was Sie sagen können, was das Geheimnis dieser Orte
ist
ausmacht?
Nicht so ganz verstanden. Es sind so ein bisschen isolierte Orte, oft nah am Meer. Orte, die sich ja auch bezüglich der Ernährung unterscheiden von anderen Orten. Dort wird eben viel regional angebaut. Eben, wenn man sich dann auch die Diät dort anschaut, oft mit im Sinne von einer sogenannten mediterranen Diät, ungesättigten Fettsäuren, sich ernährt. Solche Dinge spielen vielleicht eine Rolle. Es ist viel auch soziale Verbundenheit in der Region dort vorhanden.
Sie sagen das so vorsichtig. Also, weil gesichert ist das einfach nicht. Ah, okay.
Vielleicht sind auch genetische Komponenten mit dabei. So ganz eindeutig weiß man es nicht, aber es sind so ein paar Punkte, die sich halt, wenn man die Gemeinsamkeiten sucht, so rauskristallisieren.
Ich sehe auch sehr viele Fotos oder sehr viele der Menschen sind abgebildet in der Natur, im Garten oder mit Tieren. Wir sehen alte Menschen, die wandern, die Ziegen versorgen, die Wein ernten, alte Hände in der Erde sehen wir. Welche Rolle spielen Natur und Garten?
Ja, ich bin selbst immer gern im Garten. Von dem her war das mir auch wichtig, das mit reinzubringen. Ich denke, das spielt eine große Rolle. Diese Bewegung, aber auch so diese
etwas schaffen,
Selbstwirksamkeit, genau. Dass man ja auch was wachsen sieht, dann manchen selbst aktiv sein kann, zu Zeiten körperlich aktiv ist, aber dann auch wieder sich zurücklehnen kann und genießen kann.
Die Neurologin Christine von Arnim leitet den Lehrstuhl für Geriatrie in Göttingen. Wir hatten ja vorhin irgendwie das ungleiche Altwerden von Männern und Frauen in der Beziehung. Männer werden älter, haben dann eine lebensverlängerndere Wirkung, hat vielleicht mit dieser Arbeitsverteilung zu tun.
Kann schon auch durchaus eine Rolle spielen.
Sie will sich nicht so weit aus dem Fenster hängen, ich höre schon. Medizin, Frau von Arnim, war von Anfang an Bestandteil Ihres Lebens, oder?
Ja, meine Mutter ist Ärztin, ich bin damit groß geworden. Und sie war für mich auch immer ein großes Vorbild.
Sie sind 1972 in Stuttgart geboren. Wie war das bei Ihren Schulfreundinnen, Freundinnen? Waren da die Mütter zu Hause oder alle berufstätig? Weil das war ja damals in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland, nicht unbedingt normal, das Frauen.
Das hat für mich eine ganze Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass das gar nicht normal ist, wie wir gelebt haben, dass eine Mutter voll berufstätig ist. Und
was hieß denn das, wie wir gelebt haben? Interessant. Was hieß denn das für die ganze Familie?
Für mich war es ja immer normal. Deswegen kann ich es ja gar nicht vergleichen mit anderen. Wir haben ein tolles
Leben. Sie sind auch
Leben
mit in
geführt.
Die Klinik oder was? Ja, war das für Sie Alltag?
Ja, und später hatte meine Mutter die Praxis im Haus. Die war für uns immer da, wenn was war.
Also positiv, nicht negativ. Mama hat immer was zu tun und ist
nein,
immer mit was
nein,
anderem.
Nein, nein, andersrum. Mhm. Ach, wer als Teenager, stellen Sie sich vor, meine Mutter würde den ganzen Tag neben mir sitzen. Ich wusste, die ist da, wenn was ist, und das war super.
Ja, und Medizin ist dadurch was Positives gewesen und ist auch schnell ein Berufswunsch von Ihnen gewesen, oder wie ist das entstanden?
Es war für mich was, was so ganz präsent war und fassbar war, aber es kam auch dazu, dass ich mich immer interessiert habe für Naturwissenschaften.
Mhm.
Also von der Forschungsseite her, so das wissenschaftliche Interesse war da. Und da fand ich das in der Medizin so schön, dass da verschiedene Aspekte mit reinspielen. Und habe damit angefangen und bin da immer weiter reingezogen
worden.
Also
das Forschen, das Helfen mit Menschen und so weiter. Mhm. Sie haben ein Studium in Freiburg absolviert, Promotion zum psychiatrischen Thema. Also das Hirn, was jetzt auch wieder eine Rolle spielt, war damals schon faszinierend für Sie.
Ja, schon immer. Mhm. Ja.
Wurden Sie eigentlich gefördert? Also, weil wir hatten ja Mann, Frau eben gerade so. Wurden Sie gefördert? Haben die Profs an Sie geglaubt? Oder war das damals noch ein Unterschied zwischen Studenten und Studentinnen?
Auch da wieder, ich habe es nicht so wahrgenommen. Im Nachhinein vielleicht manchmal schon, dass es anders war. Aber jetzt so für mich persönlich war das immer jetzt keine Hürden, die da in den Weg gelegt wurden. Wobei, wenn ich so rausnehme, ich bin eben vor 20 Jahren nach Boston, so einem Forschungsaufenthalt. Und da war so mit der Anstoß der letzte, dass mein damaliger Chef gesagt hat, Frau von Arnim, wenn Sie ein Mann wären, würde ich Sie jetzt in die USA schicken.
Ach,
genau.
Und warum würde er Sie als Frau nicht in die USA schicken?
Genau, das habe ich dann auch gefragt und er hat gesagt, das stimmt, da spricht ja gar nichts dagegen. Dann machen Sie das doch.
Weil Sie damals Familie hatten, also schon Familie hatten. Ja. Verheiratet, 2 Kinder, glaube ich.
Wir sind mit 2 Kindern in die USA. Genau, inzwischen sind es 4.
Also was, wenn ein Mann das umgekehrt hätte, überhaupt gar kein Problem gewesen wäre, hätte kein Mensch drüber nachgedacht. Der kann ja mit seiner Frau, die kann dann ja irgendwie und andersrum. So. Sie sind also nach Boston gegangen, an die Harvard Medical School. Das klingt aber dann doch eigentlich auch sehr beeindruckend. Also war schon auch Mut erforderlich, oder? So die ganze Familie unter den Arm zu packen. Und
total. Und dann dachte ich, oh Harvard, dann sind da lauter Singles, die dann da ihre Forschung machen. Und es war so schön, als ich im Labor dann ankam, war erstmal eine Babyshower.
Was war das? Also eine Begrüßungsparty für die?
Für das Baby der Kollegin, die dort gerade eben auch.
Ach, wie schön.
Genau. Und so war eigentlich waren fast alles junge Familien im Labor. Und das war eine gute Zeit, die dann auch nochmal bestärkt hat, eben, dass Forschung und Familie auch auf höchstem Niveau gut vereinbar sind.
Mhm. Ja, in den USA, hier auch.
Zunehmend. Mhm. Es ist, ja, auch in den USA ist es nicht immer ganz einfach, auch hier nicht immer.
Bestärken Sie Ihre Studentinnen, also gerade auch den Weg zu gehen, dann sich das, ja, wie denn einzuteilen, wie machen Sie es denn mit 4 Kindern?
Ja, das ist, wahrscheinlich haben wir auch ein Geschenk, unsere Kinder sind einfach ein Geschenk, dass wir gesagt haben, die, der einer, eins geht immer noch und dann, so war es auch. So dass ich, also es ist nicht jeder 1:1 vergleichbar. Mhm. Aber also mir macht es Spaß, Forschung, Familie und Klinik miteinander zu vereinbaren.
Und ich versichere allen Hörerinnen und Hörern, dass ich dem nächsten Mann auch die gleiche Frage stelle, weil den Vorwurf kriegen wir nämlich oft, dass wir Männern, dass wir Frauen immer nach der Vereinbarkeit fragen und Männer irgendwie nicht. Also wird aber hier nicht mehr gemacht. War es eigentlich damals in den USA, also vor 20 Jahren, war es da schon Altersforschung und Demenz? Also die da, das war Ihr Thema?
Ja, genau. Das war dann Grundlagenforschung zur Alzheimer-Demenz, wo wir intrazelluläre Mechanismen eben von diesen Eiweißen, die sich ablagern, untersucht haben. Und eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass sich jetzt aus manchem von dem auch medikamentöse Ansätze entwickelt haben.
Mhm. Würden Sie sagen, also der Aufenthalt in Boston, was hat der für Ihren Weg bedeutet?
Der war dort extrem wertvoll. Einmal, weil ich dort eben Techniken gelernt habe, Methoden, die mir weitergeholfen haben, aber auch im menschlichen Kontext. Also ich habe dort viele Kollegen kennengelernt, mit denen ich bis heute zusammenarbeite. Weltweit in ganz Europa. Sind
also
wir immer noch
die Demenzforschung ist ein Netzwerk. Ja. Also es wird überall dran gearbeitet. Sie sind dann Oberärztin im Universitätsklinikum Ulm gewesen. 2008 wurden Sie außerplanmäßige Professorin der Universität Ulm. Das klingt irgendwie sehr zielstrebig. Sind Sie ein sehr zielstrebiger Mensch?
Weiß ich gar nicht. Es hat sich halt alles so ergeben.
Das klingt im Nachhinein immer so schön.
Ja.
Das hat sich alles so ergeben.
weiß ich gar nicht, ob das so zielstrebig ist. Aber es hat so, war immer der nächste schlüssige Punkt, wo man sagt, ja, und jetzt, wie geht's weiter? Vielleicht eher so ein Mensch, der gern Dinge voranbringt, neue Ufer sucht.
Zu Gast ist Christine von Arnim. Wir haben einiges über ihren beruflichen Weg erfahren und wie sehr sie an den Fragen rund um Alzheimer-Demenz interessiert ist. Zeigt vielleicht auch die Tatsache, dass sie in der Zeit in Ulm nebenbei noch ihr eigenes Labor aufgebaut hat. Also die Forschung an dem, wie Alzheimer, ja, was Alzheimer eigentlich ist, ist Ihnen sehr wichtig, Frau von Arnim. An welchen Stellen arbeiten Sie gerade?
Im Moment haben wir im Labor ein Modell, mit dem wir eben schauen, inwiefern auch metabolische Veränderungen.
Was heißt das?
Übergewicht, Diabetes, Cholesterin, erhöhtes Cholesterin, solche Dinge dann auch Veränderungen am Gehirn und am Herz bewirken. Und schauen uns eben dann an, wie sich das Verhalten ändert und wie wir da auch was dran tun können. Was wir eben jetzt auch sehen, sind Hinweise, dass es dadurch wahrscheinlich dann auch zu entzündlichen Veränderungen kommt, die dann wieder so eine Pathologie, solche krankhaften Veränderungen anstoßen können.
Sie haben mir eben gesagt, also Biomarker ist ja so ein Punkt. Biomarker ist also Übergewicht, nennt man das Biomarker? Ist das so?
Nee, Biomarker ist das, was wir dann auch im gerade von Boston raus dann in Ulm viel untersucht haben. Das sind diese Eiweißablagerungen. Mhm. Das Amyloid und das Tau. Das ist so Namen, die man sich nicht merken kann. Aber so wie inzwischen heutzutage jeder Cholesterin kennt, wird wahrscheinlich irgendwann jeder auch Amyloid oder Tau kennen, weil diese Marker kann man heutzutage auch schon im Blut feststellen. Bislang müssen wir immer Nervenwasseruntersuchungen machen, um die zu bestimmen, um so ein Abbild zu bekommen über die krankhaften Veränderungen im Gehirn. Aber die Technologie entwickelt sich so rasant, dass sie da mit kleinsten Mengen ganz hochsensitiv das im Blut schon feststellen können und wenn ein paar Jahren wahrscheinlich nur noch Blutbiomarker haben werden, mit denen man das Risiko, eine Alzheimer-Demenz zu bekommen, vorhersagen kann.
Wenn ich oder jemand anders, den ich kenne, sehr vergesslich wird, wann soll man da eigentlich überhaupt hellhörig werden? Was würden Sie sagen?
Wenn man es, also dass man was vergisst, ist vollkommen normal. Ja. Passiert mir auch im Stress immer noch mehr oder wenn man schlecht geschlafen hat. Wenn man selbst das Gefühl hat, das macht mir Sorgen, das ist schon mal ein guter Indikator. Also es hat sich so verändert, dass ich denke, das ist nicht mehr so von mir, wie ich es gewohnt bin, dann wirklich niederschwellig lieber abklären lassen.
Sie haben ja so eine Gedächtnissprechstunde. Gibt es die eigentlich nur in Unikliniken oder gibt es die inzwischen überall? Also das
leider noch nicht überall. Es ist wirklich nur an ausgewählten Zentren möglich, dann auch diese ausführliche Diagnostik zu machen. Wir arbeiten im Netzwerk Gedächtnisambulanzen daran, dass das auch noch weiter ausgerollt wird, weil es einfach zunehmend wichtig wird.
Und was wird dann getestet in solchen Stunden? Also wie teste ich auf Alzheimer, auf Alzheimer-Demenz?
Das sind verschiedene Fragebögen, wo man sich eben Einkaufslisten merken muss. Eine Frage ist zum Beispiel auch, wie viele Wörter mit S können Sie in einer Minute sagen? Oder rechnen, 100 weniger 7 und immer weiter 100 abziehen, was abzeichnen. Damit testen wir die verschiedenen sogenannten Domänen des Gehirns, die für verschiedene Bereiche wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, räumliches Denken, ausführende Funktionen, Logik zuständig sind und können uns so ein ganz gutes Bild machen, was für Beeinträchtigungen, ob welche da sind, ob das altersgemäß ist oder nicht. Und können, wenn dann was ist, was uns auffällt, auch weitere Diagnostik empfehlen.
Und wenn jetzt, nicht jede Vergesslichkeit ist ja eine Demenz, oder? Nein. Also was gibt es denn sonst noch für Gründe für so eine zunehmende Vergesslichkeit?
Die sind mannigfaltig. Das kann sein, dass sie irgendeine andere Erkrankung haben. Sozusagen jede Herz-, Nieren-, Lebererkrankung kann auch mal mit Gedächtnisstörungen einhergehen. Es können Vitaminmangelzustände vorliegen. Können Schilddrüsenerkrankungen dahinter stecken. Wenn sich eine Depression entwickelt, wird oft das Gedächtnis auch schlechter. Das heißt, da müssen wir einfach eine sorgfältige Differentialdiagnostik machen.
Und wenn dann jetzt die Diagnose Demenz oder Alzheimer ist, dann ist das ja, also das ist ja der Horror, den alle haben. Also wenn man so fragt ältere Menschen, die Geburtstag haben oder so, Gesundheit wünscht man ja ständig. Und dann kommt immer die Angst vor der Demenz. Wie, also was ist dann, wenn eine Diagnose gestellt wird?
Das ist ja meistens nicht schwarz oder weiß, dass man plötzlich in Endzustand von der Demenz kommt, sondern es ist ja so, es ist eine Krankheit, die sich sehr schleichend entwickelt und mit der man sich auch anfreunden, an die man sich gewöhnen kann, mit der man umgehen kann, mit der man lernt selbst umzugehen, die Familie lernt damit umzugehen. Und wir können eben, je früher wir die Diagnose stellen, auch medikamentös zunehmend, ich sage immer, an den kleinen Schrauben drehen.
Was sind das für Schrauben, an denen Sie drehen können?
Es gibt Medikamente, die sind bereits zugelassen für die leichte Alzheimer-Demenz, die zu einer Verlangsamung des Krankheitsverlaufes führen. Es gibt jetzt ein neues Medikament, das in den USA zugelassen wurde, das auch wieder zu einer Verlangsamung des Krankheitsverlaufs führt. Wir wissen noch gar nicht, was passiert, wenn wir die beiden Medikamente kombinieren. Hm. Wahrscheinlich haben wir dann da nochmal synergistische Effekte. Wir werden jetzt eben sehen, die Zulassung für Europa ist beantragt, ob das auch ein Medikament ist, das wir vielleicht dann Ende diesen, Anfang nächsten Jahres schon anbieten können.
Glauben Sie, dass Alzheimer jemals heilbar sein wird?
Das werde ich immer gefragt. Mhm,
das
ist so heilbar.
Sich jeder wünscht. Mhm.
Ja, heilbar ist so ein großer Begriff. Es gibt viele Erkrankungen, die wir auch bis heute nicht heilen können, wie zum Beispiel Diabetes. Aber ein Diabetes ist jetzt keine so eine bedrohliche Erkrankung, weil Sie wissen, da gibt es Medikamente, man kann Insulin spritzen. Das ist eine Erkrankung, mit der kann man lang und gut leben. Mhm. Und so, das wäre so eher die Richtung, in die ich denke, anstatt sozusagen, wir können heilen und von schwarz auf weiß gehen, sondern dass wir diese Graustufen ein bisschen
lange
bunter
rausziehen.
Machen.
Genau. Ja. Kann ich Alzheimer eigentlich vorbeugen? Also ja, was?
Ein Anteil ist sozusagen, was wir wissen aus den Studien, ist durchaus vorbeugbar und es gibt Risikofaktoren, die man proaktiv angehen kann. Aber auch wenn ich das tue, kann ich nicht ganz verhindern, dass sozusagen die anderen Anteile überwiegen.
Das? Und was sind das für Dinge?
Protektive Faktoren, das ist kognitive Aktivität, also geistige Aktivität, Neugier, sich mit Dingen beschäftigen, soziale Aktivität, körperliche Aktivität, sich bewegen und dann noch Ernährung.
Also was wir vorhin vielleicht auch hatten, oder?
Der mediterrane Diät ist da das Stichwort.
Denn also die Personen, die beispielsweise, um auf das Buch nochmal zurückzukommen, waren da eigentlich Personen, die an Alzheimer litten, darunter?
Ja, auch.
Mm, okay.
Das ist also, ja das Schöne, auf den Bildern sieht man das nicht.
Nein.
Das ist nur ein Aspekt des Menschen.
Ja. Mm.
Auch da finde ich immer, also Alzheimer beeinträchtigt zum Beispiel Emotionen oft nicht. Das heißt, man kann trotzdem zusammen im Moment fröhlich sein.
Sie haben, irgendwie habe ich gelesen in dem ganzen Zusammenhang, man soll zum Beispiel frühzeitig ein Hörgerät benutzen.
Ja.
Das wäre protektiv, also vorbeugend, inwiefern.
Super, dass Sie das erwähnen, weil das ist so einer der...
Weil ich das so irre fand irgendwie.
Ja, genau, einer der Risikofaktoren, die wir erst seit kurzem kennen und auch herausgefunden haben, dass eben schlechtes Hören einer der stärksten Risikofaktoren für Demenz ist. Und auch da die Empfehlung, ruhig frühzeitig sein Gehör immer wieder überprüfen lassen und frühzeitig ein Hörgerät tragen. Also sagen, das Hören ist im Ohr, ist ein Teil, aber Hören im Gehirn, die Verarbeitung, ist der weitaus größere Teil.
Und das lässt nach, wenn ich eben schon, also wenn ich nicht mehr höre, dann kommt die Arbeit im Gehirn einfach nicht mehr zustande.
Genau.
Und dann so wieder,
Und deswegen ist es auch wichtig, möglichst früh ein Hörgerät dann zu verwenden, damit mein Gehirn nicht eben so schlecht in der Verarbeitung wird, dass es das gar nicht mehr aufholen kann.
Jetzt haben so die letzten wenigen 2 Minuten mit Christine von Arnim begonnen. Frau von Arnim, eine Frage. Die alternde Gesellschaft, in der wir uns ja befinden, sind wir als die eigentlich auf den Umgang mit Demenz inzwischen eingestellt? Ich meine, es ist ja keine neue Nachricht.
Zunehmend besser, aber immer noch viel zu wenig.
An was mangelt es?
An Wissen darüber, dass zum Beispiel an der Kasse bekannt ist, was ein Mensch mit Demenz ist, wie man darauf reagieren kann, bei der Polizei, bei irgendwelchen anderen Handwerkern. Ja, solche Schulungen sind enorm wichtig, dass wir einfach wissen, wenn der Mensch irgendwie verwirrt erscheint oder komisch, dass eine Demenz dahinter stecken kann und wie ich damit umgehen kann.
Mhm.
Für uns ist es im Krankenhaus auch nochmal ein Riesenthema, weil wir da einfach sehen, wir sind noch nicht ganz optimal eingestellt und haben jetzt da auch eine Arbeitsgruppe oder einen Bereich im Demenz- und Deliersensibles Krankenhaus, auch bei dem wir verschiedene Punkte auf der Agenda haben, wie dass die Orientierung in so einem Krankenhaus einem leichter gemacht wird.
Und Sie haben auch gesagt, dass man sich überhaupt auf solche Operationen beispielsweise ganz anders vorbereiten muss, um zum Beispiel so eine Verwirrtheit danach vielleicht so gering wie möglich zu halten. Auch daran wird gearbeitet, also auch in Krankenhäusern jetzt. Erst haben Sie eigentlich selbst Angst vor einer Alzheimer-Erkrankung für sich?
Ja, Angst ist ein großes Wort. Vielleicht Sorge, aber jetzt Angst. Weniger. Es ist so, vor jeder Erkrankung, es kann immer eine Erkrankung kommen, man kann sie nicht raussuchen. Das ist ja der Job, den wir als Mediziner und Ärzte haben, Menschen, die an etwas erkranken, so gut wie möglich zu begleiten.
Und als Forscherin des Alters ist das eigene Alter auch keine Sache, die Ihnen Sorge macht, sondern mit den vielen Bildern von zufriedenen alten Menschen gehen Sie auch drauf zu.
Ja, das nichts, womit ich mich jetzt irgendwie besorgt beschäftige. Nein, im Gegenteil.
Young at Heart. Also nicht nur das Buchprojekt von meinem Gast Christine von Arnim, sondern auch ihr persönliches Dafürhalten. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch hier.
Danke Ihnen.
Christine von Arnim leitet den Lehrstuhl für Geriatrie in Göttingen.